Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, eurem Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge soll es um häufige Hautprobleme von Kindern in der Kinderarztpraxis gehen. Wie behandeln eigentlich Kinderärzte Hautprobleme? Und was sagen wir als Dermatologen dazu? Machen wir es genauso oder würden wir es ganz anders machen? Außerdem teilen Felix und ich unsere liebsten Hacks für die Behandlung von Kinderhaut mit euch, die ihr Herzis zu Hause direkt bei euren Kindern umsetzen könnt. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wendet euch deshalb bitte an euren Arzt oder eure Ärztin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, liebe Herzis. Ihr seid wahrscheinlich überrascht, weil ihr diese Stimme gar nicht zuordnen könnt. Heute ist weder Tati noch Felix dran, nämlich ich bin heute dran. Ich bin Nele, ich bin Kinderärztin. Ich arbeite in einer Kinderarztpraxis in Berlin und vielleicht kennt ihr mich von Frag Dr. Nele. Seit 2020 teile ich schon kindermedizinischen Content bei YouTube und Instagram. Und heute drehen wir mal den Spieß um. Und ich darf all meine dermatologischen Fragen an die beiden stellen und wir hoffen, dieses Format gefällt euch.
Ich glaube, dass es uns ausgezeichnet gefallen wird, liebe Nele. Es ist total schön, dich heute hier im Podcast zu haben und auch total spannend, mal selbst auf der heißen Bank zu sitzen. Ich freue mich drauf.
Wunderbar. Ich kann mich da wirklich fast dran gewöhnen, Nele. Also A, an deine schöne, angenehme Stimme und B, auch mal ja, eben die Seiten zu wechseln. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass du heute hier bist. Das ist wirklich was ganz Besonderes für uns, nachdem du, wie du ja schon gesagt hast, die Expertin auch für Kindergesundheit bist und dich ja selber auch, muss man sagen, wirklich sehr gut mit Kinderhaut auskennst und dass wir trotzdem jetzt die Möglichkeit haben, vielleicht noch irgendwie brennende Fragen oder Tipps und Tricks, wie du sie in der Praxis machst, wie Felix und ich sie bei unseren Kindern machen, austauschen, freue ich mich riesig.
Voll und ich glaube auch, dass es total Sinn macht für die Herzis, die heute zuhören, weil die ersten Hautprobleme bei Kindern ist ja der Kinderarzt und deswegen habt ihr da auch schon viele Erfahrungen gemacht, denke ich mal. Umso interessanter ist es eben einmal sozusagen die Fragen zu hören aus der Perspektive der Kinderärzte und nicht die aus der Perspektive der Kinderhautärzte, also von Tati und mir.
Und Felix, wir kriegen ja auch immer mehr super nette Rückmeldungen auch von Kinderärzten und Kinderärztinnen, die unseren Podcast hören und die sagen, ja, sie können da das ein oder andere wirklich mitnehmen und dann wiederum an ihre Eltern und vor allem die Kinder in der Behandlung weitergeben. Deswegen an der Stelle auch hier liebe Grüße an die Kollegen und Kolleginnen. Wir freuen uns riesig, dass ihr zuhört.
Wunderbar. Ja, ich glaube, auch einige Kolleginnen von mir sind jetzt bestimmt ein bisschen neidisch, weil so Kinderderma, das ist ja irgendwie doch sehr rar gesät und wir sind immer total froh, wenn wir da Hilfe bekommen. Natürlich, ich kenne euch, ich habe Glück, aber heute, genau, stellvertretend kann ich mal die Fragen stellen, die wir uns immer so fragen, vielleicht ab und zu. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe ein paar Fälle mitgebracht und würde euch dazu ein bisschen befragen.
Lass uns direkt loslegen.
So, zuallererst würde ich erstmal zu Warzen kommen. Ich glaube, die sehen wir in der Kinderarztpraxis auf jeden Fall mindestens mehrmals die Woche. In meinem Fall war zuletzt ein 8-jähriges Mädchen da. Die hat seit mehreren Monaten so ein fragliches Hühnerauge unter der rechten Fußsohle. Das passiert mir relativ häufig, dass Eltern kommen und sagen, aus dem Hühnerauge haben wir so ein Hühneraugenpflaster draufgeklebt, hat aber irgendwie nicht so richtig gut geholfen und jetzt sind sie eben bei mir. Die Warze würde es nicht so richtig wehtun, aber geht eben auch nicht weg und sie wollen von mir wissen, was machen wir jetzt damit? Da berate ich immer, genau, hohe Spontanheilungsrate. Also wenn sie nicht wehtut, muss man gar nicht unbedingt agieren. Oder eben vor allem genau auf Wunsch würde ich eben eine Lokaltherapie, also so ein Warzenmittel verordnen mit Fluorouracil und Salicylsäure, ist ja so damit das Typischste. Und hier würde ich aber gerne von euch wissen, was ihr da für Tipps hättet, wenn es um diese Lokalbehandlung geht. Also was man bei der Behandlung auch mit diesem Warzenmittel beachten muss oder auch was es so für Hacks gibt, wie man die Warze schneller wegbekommt, weil es ja dann doch oft ganz schön langwierig und mühsam werden kann. Also ohne jetzt die direkt zum Dermatologen zu schicken.
Ja, kann ich total nachvollziehen, liebe Herzis. Ich glaube, da gibt es auch viele von euch, die Kinder zu Hause haben, die Warzen haben. Gefühlt haben alle Kinder früher oder später mal Warzen. Ich hatte selbst auch mal eine Warze. Tati, hattest du auch mal eine Warze?
Ich hatte natürlich nicht nur eine, klar, am Fuß.
Ich auch.
Und ich glaube, die erste Frage, die sich mir gestellt hat, als du gerade gesprochen hast, war, ob es denn, weil Warzen und Hühneraugen sind ja zwei verschiedene Sachen. Hühneraugen kommen eher von Druck und sind dann auch entsprechend an Stellen, oft an den Füßen, wo der Schuh irgendwie besonders eng am Fuß anliegt. Und Warzen sind ja die, die durch Viren verursacht sind. Und man erkennt die Warzen daran, dass sie so ganz mini kleine schwarze Pünktchen haben.
Guter Punkt. Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig. Darauf achte ich auch meistens. Genau. Vielen Dank.
Ja, das ist eher, also ich glaube, für dich, Nelle, für dich ist der Unterschied total klar. Für Eltern, die ja dann häufig zum ersten Mal sozusagen damit konfrontiert sind, die denken wirklich am häufigsten an Hühneraugen, weil sie das vielleicht auch eher sich dann als Erwachsene kennen. Aber bei den Warzen hast du ja selber schon gesagt. Also wenn die nicht wehtun, es ist eine einzelne und es ist jetzt nicht irgendwie an einer doofen Stelle. Mit doof meine ich zum Beispiel ja am Finger, wo es jeder sieht, ja, oder wo die Kinder dann anfangen, da irgendwie darauf rumzukauen oder selbst mal im Gesicht, sondern irgendwie schön versteckt am Fuß und sie tun nicht weh und stören das Kind auch nicht. Da kann man wirklich getrost, wie du auch empfiehlst, abwarten, weil die Warzen heilen von alleine ab. Es dauert. Ich finde, das muss man wirklich den Eltern dazu sagen. Also das kann wirklich bis zu 2 Jahren dauern, aber dann ist wirklich ein großer Teil, so bis zu 2/3 der Warzen auch abgeheilt. Wenn jetzt aber wie in deinem Fall die Eltern oder mir immer noch wichtiger, ja, das Kind wirklich einen Behandlungswunsch hat, weil es sagt, es stört mich, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Was ich wirklich zunehmend, ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Ich würde wirklich sagen Instagram, habe ich gelernt, dass man einfach mit Duct Tape arbeiten kann.
Okay.
Mit diesem silbernen Panzertape. Kennt ihr das, dieses, was so ganz fest haftet? Und dann habe ich mal Studien nachgelesen und es stimmt wirklich, es ist beeindruckend, was man erreichen kann mit diesen Warzen, wenn man die einfach nur abklebt mit so einem Panzertape. Und das also eben möglichst lang, kann man dann auch gut am Tage tragen, weil das eben nicht verrutscht, auch nicht im Schuh, auch nicht bei Bewegung. Und wechselt man dann alle paar Tage und guckt, dass man das aber möglichst durchgängig eben mit dem Duct Tape abgedeckt hat. Und mehr muss man auch gar nicht machen. Und das scheint nochmal die Abheilung etwas zu beschleunigen gegenüber gar nichts machen. Also das wäre sozusagen für mich die Minimalbehandlung.
Jetzt hast du aber gefragt, wie die Behandlung mit dieser Kombilösung am besten funktioniert. Also mit dem Fluorouracil, was eben gezielt gegen Warzen hilft, und mit der Salicylsäure. Und ich glaube, Tati, ich glaube, da bist du wahrscheinlich meiner Meinung, wenn man sich für diese Behandlung entscheidet, wenn man sagt, ich will eben nicht abwarten, sondern möchte da was ganz konkret machen, dann ist das Mittel der ersten Wahl. Und man muss aber sagen, das ist eine ziemlich langwierige und auch ja, nicht ganz so einfache Geschichte. Das ist leider so, da gibt's sozusagen, da braucht man sich nichts vormachen, weil man im Prinzip zwei Sachen machen muss. Ja, auf der einen Seite tupft man immer dieses Mittelchen auf die Warze drauf. Die Salicylsäure führt dann dazu, dass die Hornhaut so weiß wird. Ja, das sieht man sofort, das ist so ganz charakteristisch. Die quillt dann so auf, wird so weiß und auch schmerzlos. Und dann kann man mit einem Skalpell und mit einer Nagelschere vorsichtig die Hornhaut entfernen, um dann wieder mit diesem Mittel sozusagen drauf zu tupfen, weil der zweite Wirkstoff, das Fluorouracil, eben gezielt gegen die Warzenviren hilft. Ich erkläre das meinen Patienten immer so, dass die Warze im Prinzip so einen Schutzpanzer ausbildet, aus eben diesem Horn, ja, was man eben im ersten Schritt entfernen muss, um dann die Warze sozusagen an der Wurzel abzutöten mit dem zweiten Komponenten in dieser Warzenlösung. Das Ganze dauert aber ewig lang, muss man sagen. Man ist da richtig viel beschäftigt, weil das muss man jeden Tag machen. Manchmal sogar mehrmals am Tag. Eben immer schneiden und tupfen und abkleben. Und das ist ein ganz schönes Theater. Und ist auch nicht innerhalb von einer Woche fertig, sondern dauert, glaube ich, im Schnitt so ungefähr 12 Wochen, bis die Warze dann weg ist.
Ja, das ist auf jeden Fall ordentlich lang. Wie streng wärst du da? Also morgens und abends würdest du sagen, das sollte man auf jeden Fall machen oder reicht auch nur abends?
Meiner Meinung nach hilft es sozusagen gar nicht so unbedingt, sich so an einem ganz klaren Plan sozusagen festzubeißen, weil man eher so ein bisschen verstehen muss, wie die Behandlung funktioniert. Also es geht eben darum, sozusagen die Hornhaut aufzulösen und die zu entfernen und dann wieder zu tupfen und dann die Warze sozusagen, der Warze an den Kragen zu gehen. Und wenn man das Gefühl hat, dass mit einmal am Tag sozusagen die Hornhaut sich eben so schön weiß verfärbt und sich eben mit der Schere gut entfernen lässt, dann muss man das nicht unbedingt in der Phase nicht unbedingt zweimal am Tag machen. Wenn die Hornhaut dann aber weg ist, dann sollte man tupfen, 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 weil natürlich dann die Warze sozusagen exponiert ist, weil sie dann empfänglich ist für dieses Warzenmittel. Und wenn man da eben zu viel Zeit verstreichen lässt, kann es sein, dass die Hornhaut wieder zurückkommt und dann fängt man wieder von vorne an.
Das ist ein guter Hinweis. Und könnte man das auch kombinieren, also das Warzenmittel und noch ein bisschen Tape drüber? Oder meint ihr, das bringt dann nichts mehr zusätzlich?
Klar, kann man auf jeden Fall, mache ich auch ganz gerne, einfach weil es dann auch abgedeckt ist und ja dann doch immer wieder die Sorge auch besteht, ob das dann nicht andere Kinder oder andere Mitmenschen im Haushalt anstecken könnte oder das Kind wird irgendwie darauf angesprochen beim Schwimmerbesuch oder so. Da finde ich, das Tape hat sozusagen mehrere gute Funktionen in dem Fall. Das kann man sehr gerne kombinieren. Ist halt ein bisschen mühsam, wenn du es dann jedes Mal wieder abreißen musst. Was ich auch immer noch sage, Felix, ich weiß nicht, ob du das auch immer noch dazu sagst, ist, dass man unbedingt auch diese Lackschicht, diesen Lackfilm immer entfernen muss, bevor man neu drauf tupft. Weil sonst ist es so wie beim Nagellack auch, da bildet sich dann Schicht um Schicht um Schicht und man kommt dann quasi mittel gar nicht mehr zu den Viren in die Warze selber. Das ist noch ein Tipp, den ich den Eltern gebe. Und dann kommt immer noch mal die Frage, was ist eigentlich mit Blutung? Was mache ich, wenn die Warze blutet? Weil irgendwie die Idee ist, dass dann mit dem Blut ganz viele Viren ausgeschwemmt werden und dann ganz viele Warzen überall entstehen. Was sagst du da, Felix?
Das Blut ist tatsächlich nicht ansteckend, aber die Hornhaut, die man entfernt, die ist schon ansteckend. Weil die Viren können eben über die Hornhaut, sozusagen in den Hornzellen drin sitzen. Und wenn man das jetzt sozusagen Millimeter für Millimeter entfernt und dann überall diese Hornhautbrösel im Bad rumliegen, dann sollte man so ein bisschen auf die Hygiene achten, weil sonst kann es eben sein, dass dann das Geschwisterkind barfuß drüber läuft und dann auch Warzen kriegt.
Genau, deswegen auch bitte nicht teilen, diese Warzenutensilien. Also je nachdem, was ihr da benutzen wollt, Herzis, die so ein bisschen vorsichtiger sind, nehmen vielleicht lieber einfach mal eine Feile oder so einen Bimsstein für die Hornhautentfernung, wenn man sich ein bisschen mehr zutraut, dann wie Felix auch gerne die Nagelschere. Oder es gibt auch so spezielle so Ringküretten, die man vom Arzt auch empfohlen bekommen kann. Aber da muss man schon vorsichtig sein. Ich finde, gerade wenn die Hornhaut so weich ist, dann ist es teilweise wie wenn man mit einem heißen Messer durch Butter geht. Also da kann man auch wirklich mit einem scharfen Instrument echt tief in die Haut reinschneiden und den Kindern dann wirklich wehtun. Deswegen lieber vorsichtig anfangen und lieber Schicht um Schicht. Und wenn das Kind sagt, aua, tut mir weh, dann auch lieber stoppen.
Also ich fasse zusammen, am wichtigsten ist auf jeden Fall, man kann das Warzenmittel machen, am besten zusätzlich mit Abdeckung. Wir brauchen immer noch eine manuelle Entfernung dazu und es ist insgesamt langwierig und dauert auf jeden Fall und man muss dranbleiben, richtig?
Perfekt.
Wunderbar. Ich würde zu anderen Warzen kommen, und zwar den Dell-Warzen. Die sehen wir ja auch sehr häufig. In meinem Fall habe ich einen 4-jährigen Jungen zuletzt gesehen. Den kenne ich auch, weil er Neurodermitis hat. Die ist aktuell aber nicht mehr so stark ausgeprägt, zum Glück. Jetzt kommen die Eltern und sagen, der hat seit einigen Wochen so einen neuen Ausschlag in den Ellenbeugen. Den kennen sie so noch nicht. Würde er sich auch ab und zu ein bisschen aufkratzen, weil es dann anfängt zu jucken. Und genau, dann sehe ich eben so typische kleine Knötchen mit dieser Delle in der Mitte und kläre auch hier auf, dass es ein selbstlimitierender Verlauf ist, man aber auch hier Geduld haben muss. Berate dann immer noch bezüglich der Hautpflege, natürlich vor allem in diesem Fall wegen Neurodermitis, aber auch allgemein, dass es einfach sehr wichtig ist für die Hautbarriere und genau, dass er natürlich möglichst nicht aufkratzen soll, was natürlich oft einfacher gesagt als getan ist. Und für mich wäre jetzt interessant, was ihr empfehlt, also in welchem Fall ihr auch sagen würdet, abwarten reicht aus, wann ihr dann mal die lokale Therapie verordnet, also dieses Kaliumhydroxid. Da sage ich häufig, das kann man versuchen, ist aber auch kein Wundermittel. Und wann man dann doch entfernen sollte und ob wir da immer zu euch schicken müssen sollen oder ob man das auch irgendwie anders hinbekommt.
Ja, also sicherlich ein mega, mega häufiger Grund für Familien dann auch in die Praxen zu kommen, sowohl zu euch als auch zu uns, den Hautärzten, weil das einfach super häufig ist in dem Kindesalter. Gerade bei Kindern, die auch eine gestörte Hautbarriere haben, am häufigsten aufgrund einer Neurodermitis, sieht man häufig diese Dell-Warzen und dann auch häufig so relativ ausgeprägt. Wie war das denn bei dir, Nele? Ungefähr wie viele Warzen waren das denn? War das nur in der Ellenbeuge oder auch an anderen Stellen?
Nee, vor allem in der Ellenbeuge, also auf beiden Seiten. Und ich würde grob schätzen, jeweils so 10, 15 pro Beuge.
Okay. Also schon ganz schön viele.
Ganz schön viele, ja. Nicht nur ein, zwei einzelne.
Ja, und ich meine, sie jucken ihn ja auch. Und durch dieses ständige Kratzen passieren ja zwei Dinge. Also zum einen wird dieser Virus, der auch die Ursache für Dell-Warzen ist, einfach an andere gesunde Hautstellen weitergetragen. Und dann entstehen da neue Warzen. Dieser Virus kann auch an andere Kinder weitergegeben werden. Und die Neurodermitis wird wahrscheinlich auch schlechter, wenn da ständig gekratzt wird und da ständig eine neue Entzündungsreiz gesetzt wird. Also bei deinem Jungen würde ich wirklich sagen, sollte man tatsächlich die Dellwarzen behandeln, weil Abwarten da eben nicht so eine gute Option ist. Und ja, ich mag das ja total, oder ich mache das auch einfach gerne, die manuelle Abtragung, dass man wirklich hergeht und vorher so ein bisschen ein betäubende Creme, sowas wie Emla oder so, aufträgt, das eine halbe Stunde einwirken lässt. Und dann kann man mit verschiedenen Instrumenten, ich mag ganz gerne diese gebogenen Pinzetten, man kann aber genauso auch so eine Ringkürette, zum Beispiel einen scharfen Löffel verwenden. Und dann kann man ganz gezielt diese Warzen und vor allen Dingen diesen ja so weißlichen, quarkigen Warzeninhalt abtragen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Man muss sich halt nur entsprechend Zeit nehmen, weil ich meine, bei dann insgesamt 30 Warzen, das dauert nur mal einen Moment. Und man muss schon auch gucken, wie kooperativ die Kinder sind. Weil auch wenn das jetzt nicht doll wehtut, müssen die Kinder natürlich stillhalten und die finden es doof, wenn man damit irgendwie scharfen Instrumenten darum hantiert. Also das hängt auch von der Kooperationsbereitschaft der Kinder ab. Aber wenn die mitmachen, ist das eine super Option.
Und gibt es dann ein Narbenrisiko, wenn ich das irgendwie nicht ganz...
Also sehr gering, wie gesagt, bei korrekter Durchführung, man bleibt da ja sehr oberflächlich, sodass in der Regel keine Narben zurückbleiben. Was man dann schon immer noch mal sieht, ist, dass über ein paar Monate die Hautfarbe so ein bisschen verändert ist. Dann hat man häufig da einfach so ein bisschen bräunliche Punkte, die aber dann nach ein paar Monaten auch wieder weggehen. Narben bei Dellwarzen sehe ich tatsächlich eher durch das Kratzen. Und dann schleichen sich da Bakterien ein und dann kann das sich super infizieren und dann können teilweise auch Narben zurückbleiben, aber insgesamt eher die Ausnahme bei Dellwarzen. Felix, wie machst du das?
Im Prinzip genau, wie du es auch gerade gesagt hast. Ich sage zu den Eltern immer, wenn die sich wünschen, dass man eben die Dellwarzen tatsächlich richtig entfernt, dann sage ich immer, ich mache das nur, wenn das Kind da auch Lust drauf hat, weil ja, das hängt so ein bisschen vom Alter des Kindes ab. Die Kleinen, die haben oft einfach wahnsinnig Angst davor und ich finde nichts schlimmer, also was meiner Meinung nach schlimmer ist als diese Dellwarzen, ist, wenn das Kind von irgendwie 4 Leuten festgehalten wird und dann schreit und sich versucht zu wehren. Meiner Meinung nach ist es schlimmer als eben diese doofen Dellwarzen. Aber wenn das eben, also manche Kinder, die verstehen das auch, die sind ja auch genervt von diesen Warzen und die machen dann auch gerne mit. Also wenn die Kinder mitmachen, mache ich es genauso, wie du sagst, Tati. Ansonsten finde ich aber auch diese Kaliumhydroxidlösung gar nicht so schlecht. Man muss halt dazu wissen, dass es auch den Kindern oft ein bisschen wehtut. Also das entzündet sich ja dann, also die Dellwarze entzünden sich und das merken die Kinder häufig auch. Und das bedeutet eben, auch das ist sozusagen keine vollkommen schmerzlose Behandlung, aber besonders wenn eben die Dellwarze nicht so wahnsinnig ausgebreitet sind, kann man es auf jeden Fall versuchen.
Ja, okay. Nur unbedingt darauf achten, dass man das wirklich ganz gezielt und punktuell aufträgt, weil die Idee dahinter ist ja, man will ja eine Hautentzündung schaffen, damit das Immunsystem auf den Plan gerufen wird und dann diese Viren letztlich beseitigt. Aber wenn man dann eben das großflächig aufträgt oder das Kind gleich irgendwie losrennt nach dem Auftragen und dann überall hinschmiert, dann kann das gerade in so Haut, wie sagt man, in Beugen, wie jetzt bei dir in der Ellenbeuge oder zum Beispiel auch unter der Achsel, wo die ja gerne auftreten, echt auch größerflächige Entzündungen machen und das ist dann super unangenehm.
Ja.
Ein letzter Punkt noch für die Behandlung von Dellwarzen. Nele, du hattest es am Anfang schon gesagt. Eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, auch wenn die Eltern sich entscheiden, die gar keine richtige Behandlung zu machen. Man sollte immer eine gute Basistherapie machen. Die Dellwarzen betreffen nämlich nur Haut, die eine gestörte Hautbarriere hat. Das bedeutet, wenn die Haut intakt ist, ist das Risiko dafür, dass man sich selbst die eine Stelle aufkratzt und es dann auf einer anderen abschmiert und sich dann selbst ansteckt und die Dellwarzen immer mehr werden, deutlich gesenkt, wenn man eben gut eincremt mit einer guten Basispflege und eben die Hautbarriere stärkt, damit sowas nicht passieren kann. Das bedeutet, egal für welche Therapie ihr euch entscheidet, die Basistherapie ist das A und O.
Ja, auf jeden Fall super wichtig. Also genau, wenn es wenige sind, kann man abwarten, ansonsten dann doch lieber nach einer Entfernung schauen, also mit Kaliumhydroxid oder eben die manuelle Entfernung, da genau kann man dann, glaube ich, schauen, je nach Kinderärztin, je nach Kinderarzt. Ich glaube, manche machen das selber, wir bei uns machen das tatsächlich auch nicht und ich glaube, manche überweisen dann, aber das ist wahrscheinlich auch je nach Praxis etwas unterschiedlich, auch je nachdem, wann das Kind gerade kommt, wie viel Zeit man hat und so weiter. Dann würde ich gerne zum Nagelpilz kommen. Ich habe Ende letzten Jahres eine Leistungssportlerin gesehen, die spielt Volleyball, ist 14 Jahre alt und hat jetzt schon ziemlich lange, sagte sie, an beiden Großzehen Nagelpilz, hat sich schon diesen Pilz-Nagellack besorgt, sagte sie, das würde aber nicht so richtig helfen. Und jetzt hätte ich auch gerne hier von euch vielleicht noch so ein paar Hacks, worauf man bei der Lokaltherapie beim Nagelpilz achten kann. Also in diesem Fall genau sind 2 Zehen betroffen. Und genau, wie kann man da schauen, dass wirklich die Lokaltherapie suffizient ausgereizt wird, also dass man dann guten Erfolg erzielt?
Ja, das Schöne bei den Kindern ist ja, dass die tatsächlich deutlich besser ansprechen auf eine Lokaltherapie als Erwachsene, was einfach daran liegt, dass die Nägel oft dünner sind und einfach schneller wachsen als bei uns Erwachsenen. Also grundsätzlich wär immer die Lokaltherapie auch meine erste Wahl bei Kindern, weil man einfach gute Chancen hat. Aber man muss trotzdem so ein bisschen gucken, wenn der Nagelpilz wirklich sehr ausgeprägt ist, dann reicht manchmal die Lokaltherapie eben nicht. Aber in deinem Fall sagtest du, sind ja beide Großzehennägel betroffen und wahrscheinlich auch nicht der ganze Nagel, sondern nur ein Teil.
Nee, genau.
Und ganz wichtig ist, dass man halt immer guckt, dass nur sozusagen das distale Ende der Nagelplatte betroffen ist und nicht das, was proximal eben hier aus der Nagelmatrixzone rauswächst. Weil wenn die Matrix, die Nagelbildungszone betroffen ist, dann hat man einfach keine Chance mit einem Lack. Also wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, Daumen hoch für die Lokaltherapie beim Nagelpilz.
Wunderbar.
Du hattest ja gefragt, wie man sozusagen die Lokalbehandlung so ein bisschen unterstützen kann, damit die noch besser funktioniert. Tati hat gerade schon gesagt, dadurch, dass die Nägel bei Kindern so dünn sind, funktioniert es normalerweise eh ganz gut. Bei Erwachsenen wird ja der Nagelpilz oft so richtig, da werden die Nägel richtig, richtig dick und so eklig. Bei Kindern sieht es ein bisschen harmloser aus. Was man aber unterstützend noch machen kann, ist, dass man die so ein bisschen anfeilt, weil dann natürlich dieser Nagellack besser eindringen kann und besser an den Pilz rankommt. Außerdem ein Hack von meiner Seite, es gibt verschiedene Nagellacke. Es gibt solche, die man jeden Tag anwenden muss und es gibt solche, die man nur einmal pro Woche verwendet. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, das jeden Tag zu machen, weil das ist ja ein riesen Theater und deswegen bin ich heilfroh, dass es auch diese Variante gibt, die man nur einmal pro Woche aufträgt.
Hat es dann irgendwelche Nachteile? Also ich kenne, glaube ich, auch vor allem den man einmal pro Tag aufträgt.
Nee, hat es nicht von der Wirksamkeit. Also der eine, dieses Cyclopyroxolamin, ist ja der eine Wirkstoff, der wird jeden Tag aufgetragen. Und das andere, das Amorolfin, wird eben nur einmal in der Woche aufgetragen. Und das liegt vor allen Dingen an der Machart des Lackes. Der eine ist eben wasserlöslich und der andere nicht. Und entsprechend haftet dieser Amorolfin-Lack einfach länger auf dem Nagel und muss deswegen seltener aufgetragen werden. Aber von der Wirksamkeit, da gibt es jetzt zwar keine guten Studien, die das 1:1 miteinander vergleichen, aber auch in meiner Erfahrung funktioniert es eigentlich gleich gut. Und wie Felix sagt, also ich mache das auch bei Kindern ehrlicherweise, egal ob der Nagel jetzt richtig verdickt ist oder nicht, ich schaue, dass ich wirklich so viel von diesem pilzbefallenen Nagel wegbekomme wie irgendwie möglich. Und dafür nutze ich super gerne diese Harnstoff 40% Salben, die ich dann einfach unter einem Pflasterverband gerne über Nacht mal für ein paar Tage auftragen lasse. Und dann wird durch den Harnstoff der Nagel so richtig weich. Und dann kann man den eben schön runterfeilen. Oder es gibt ja auch diese Nagel-Entfernsets, die man schon fertig kaufen kann in der Apotheke. Und da werden auch manchmal so kleine Spatel sogar mitgeliefert. Und mit denen kann ich dann wirklich diese aufgeweichte Nagel entfernen. Und manchmal wirklich kriegt man da wirklich ganz viel Nagel weg und muss dann nur noch auf diesen dünnen Rest quasi da aufs Nagelbett den Lack auftragen. Das hilft in jedem Fall, indem es die Behandlungsdauer einfach verkürzt.
Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist ja im Allgemeinen auch wichtig, dass man vor jedem neuen Lack auftragen nochmal wieder feilt, richtig? Dass auch der alte Lack ab ist.
Ja, unbedingt. Weil das ist dasselbe wie bei diesen Fußwarzen. Sonst schmiert man halt immer nur Lack auf Lack auf Lack und man kommt gar nicht dahin, wo man eigentlich hin will mit dem Medikament.
Alles klar. Vielen Dank. Ich würde gerne noch einmal zur Impetigo kommen, zur Bockenflechte. In diesem Fall ist es ein Mädchen, 3 Jahre alt, hat eigentlich nur einen Schnupfen und jetzt aber so Krusten an der Nase. Die cremen die Eltern fleißig ein, heilt aber trotzdem nicht ab und kommen zu mir. Ich sehe da so typische kleine Pusteln mit so goldgelben Krusten und möchte natürlich zuerst einmal lokal therapieren. Und hier interessiert mich aus eurer Sicht, was so eure präferierte antiseptische Lokaltherapie ist, weil es da ja so verschiedene Methoden gibt und wir ja eigentlich immer verhindern wollen, dass wir irgendwie antibiotisch behandeln müssen. Und würde trotzdem gerne wissen, ob es für euch Einzelfälle gibt, in denen ihr trotzdem auch lokal antibiotisch behandelt, was ja eigentlich genau nicht primär empfohlen ist, genau wie ihr da von der Lokaltherapie vorgeht.
Ja, also du sagst es, wir sind ja eigentlich davon abgekommen, so ganz grundsätzlich mit lokalen Antibiotika zu arbeiten, einfach weil wir wissen, dass dadurch mehr Resistenzen entstehen und wir uns im Grunde genommen die Behandlung dann für andere Infektionen deutlich erschweren oder verbauen. Deswegen, was Felix, glaube ich, du und ich auch in unserer gemeinsamen Weiterbildungszeit in München noch rauf und runter gemacht haben, sowas wie Fusidinsäure als Creme, wird ja nicht mehr empfohlen. Da weiß man, es gibt so bis zu 35% Resistenzen schon und dasselbe gilt auch für Mupurizin. Dann nehmen auch die Resistenzzahlen zu und deswegen verwenden wir eigentlich am allerliebsten Antiseptika. Und da gibt es ja auch zum Glück verschiedene und auch in unterschiedlichen Grundlagen. Ich finde gerade so zum Aufdauen dieser Krusten, weil auch ich will ja sozusagen an den Ort des Geschehens, das sind die Wunden, die unter den Krusten sitzen, rankommen, finde ich Gele super. Mit antiseptischen Wirkstoffen, zum Beispiel mit Octinidin oder mit Chlorhexidin oder auch mit Polyhexanid. Das sind so die drei Favorites. Und die gibt es jeweils auch als Gelform. Und dadurch werden die Krusten schön aufgeweicht und der Wirkstoff haftet so ein bisschen länger an der Haut. Und die kann man dann mehrfach am Tag auftragen.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ich finde es nämlich häufig gar nicht so einfach. Denn häufig kommen sie dann doch nach ein paar Tagen wieder und es hat überhaupt nicht geholfen. Und deshalb finde ich das gerade so wichtig, da ein gutes Präparat zu haben, weil wir ja eben eigentlich nicht komplett systemisch antibiotisch behandeln so gerne. Und deshalb ich so wichtig finde, dass wir da immer genau gut beraten und denen auch ein gutes Mittel an die Hand geben. Darum ist Gel nochmal auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, denke ich. Vielleicht auch besser, als wenn man ja einfach jetzt da zum Beispiel auch ein Spray anwendet, was ja auch einfach nicht so lange haften bleibt.
Das stimmt, ja. Und ich muss sagen, mir leuchtet auch gar nicht so sehr ein, warum man jetzt bei einer unkomplizierten Impetigo wirklich Antibiotika geben soll. Weil ehrlicherweise, die Bakterien sind ja auf der Haut. Und der Weg sozusagen, den das Antibiotikum, es geht in den Mund rein, dann durch den Darm, dann ins Blut, verteilt sich im ganzen Körper und ein bisschen was kommt dann so von unten an die Bakterien ran. Der Weg ist viel weiter und alles ist viel mehr sozusagen auf den ganzen Körper verteilt und nicht so fokussiert auf die Stelle, wo wir es eigentlich haben wollen. Im Gegensatz zu einer Creme oder einem Gel, wie Tati gesagt hat, was man von oben aufträgt, was genau dahin kommt, wo es am Ende auch ankommen soll, ohne im Zweifelsfall auch Nebenwirkungen zu haben, die eben den ganzen Körper betreffen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Tati, was ich auch super gern für die ersten Tage empfehle, sind so Umschläge. Das ist auch noch, was ich aus meiner Zeit am Widerstein mitgenommen habe, so Octinidin-Umschläge zum Beispiel. Finde ich klasse, weil einfach irgendwie mir leuchtet es so ein, ja. Man nimmt einfach ein sauberes Baumwolltuch, macht da ganz viel von dieser desinfizierten Flüssigkeit drauf, legt es dann auf die Stelle, ja, und überwältigt sozusagen die Bakterien mit dieser ganzen Flüssigkeit, die eben bakterizid wirkt. Und für die ersten Tage kann man das mal zwei oder dreimal am Tag machen, vielleicht für drei Tage. Und in den meisten Fällen löst sich dann auch die Kruste ab und zurück bleibt eben dann diese Wunde. Und da mache ich dann oft, wenn die übrig bleibt, mache ich dann oft meine Lieblings-NRF-Mischung, NRF 11.145, hydrophile Prednikabat-Creme mit Octinidin, Tati. Und das heilt dann ganz gut die Wunden ab und zurückgebliebene Bakterien nimmt es auch noch gleich mit.
Ja, also Umschläge sind sicher mega, aber Nelly, ich glaube, du sagtest, die Kleine ist drei. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte meine dreijährige Tochter dreimal am Tag dazu überreden müssen, also für mindestens 5 Minuten so einen Umschlag im Gesicht auszuhalten, da sich so ein bisschen die einzige Einschränkung, aber sonst genau, das funktioniert auch super gut mit den Umschlägen, finde ich nochmal einen wichtigen Tipp. Und ich glaube, was auch ganz oft ja vielleicht so ein bisschen vernachlässigt wird, ist die Händehygiene. Also das bedeutet wirklich gucken, Fingernägel möglichst kurz halten. Es bringt gar nichts, dem Kind zu sagen, lang da nicht hin oder kratz da nicht hin. Wir langen uns alle durchschnittlich 50 Mal am Tag ins Gesicht. Und wenn da irgendwas eine Kruste ist und es juckt noch oder tut weh, dann noch öfter. Also Fingernägel kurz halten und wirklich so oft es geht irgendwie Hände waschen und zusätzlich vielleicht sogar noch Hände desinfizieren in den ersten Tagen. Und auch wir als Eltern, die sozusagen die Stellen, die Wunden versorgen, sollten danach unbedingt auf gute Händereinigung und Desinfektion achten, damit wir es eben nicht weitertragen und weiterverbreiten.
Auch nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Ich empfehle auch tatsächlich ganz gerne so Umschläge. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch je nach Kind, glaube ich, ganz unterschiedlich. Unterm Strich, wir wollen einfach die Borkenflechte schnell wieder weghaben. Wir alle wissen das. Kinder sollen auch schnell wieder in die Kita gehen. Und da müssen wir eben schauen, dass wir suffizient behandeln, aber möglichst eben nicht antibiotisch. Und das geht mit den Tipps bestimmt ganz gut.
An dieser Stelle können wir vielleicht sagen, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Produkte auch genannt und wie immer können wir die in den Newsletter packen. Das heißt, wenn ihr zuhört und wissen wollt, welche Gele sind da Tati's Favorites und was genau hat es mit dieser NRF-11.145-Creme auf sich, dann abonniert doch unseren Newsletter, den Kinderhautkompass, und da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen diesen Sonntag.
Wunderbar, das klingt sehr hilfreich. Ich würde zuletzt gerne noch einmal zur Akne kommen, also zu einem etwas älteren Kind. Ich sehe natürlich häufig vor allem zu den Vorsorgen J1. Jugendliche, in diesem Fall war es ein Junge, 13 Jahre, der hat eine Akne mit sowohl mit Essern als auch mit so Papeln, Pusteln. Ist ihm sehr unangenehm, mag er gar nicht, hat schon alles Mögliche an Peelings und Drogeriecremes ausprobiert. Es hilft alles nicht so richtig. Ich habe mich jetzt in diesem Fall für Adapalene und BPO entschieden und finde nochmal von euch sehr interessant, was genau da bei der Beratung zu beachten ist. Also worauf sie bei der Behandlung achten müssen bei der Lokaltherapie, was auch vielleicht so Pitfalls sein können, warum schnell auch wieder aufgehört wird vielleicht, weil wie so häufig einfach nur das Rezept ausstellen ist ja nicht immer der, damit ist ja nicht immer das Ziel direkt erreicht.
Voll, also meiner Meinung nach ist es total wichtig, besonders auch bei der Kombi gut aufzuklären, weil es ja schon so ein paar Sachen gibt, die passieren können, die auch dazu führen, dass Leute die Behandlung abbrechen, obwohl eigentlich alles nach Plan läuft und am Ende ein gutes Ergebnis hätte erreicht werden können. Mhm. Und du hast ja gerade gesagt, Adapalen und BPO sind zwei verschiedene Wirkstoffe. Das eine ist ein Vitamin-A-Säure-Derivat und das andere ist ein Bleichmittel im Prinzip. Und die machen halt beide sozusagen separat so ganz, ja, ganz komische Sachen. Das Bleichmittel zuerst vielleicht, ja, wie alle Bleichmittel bleicht ist, das bedeutet, wenn man sich damit am Abend ins Bett legt, ist es schon häufig passiert, dass dann die blaue Bettwäsche am Morgen weiß ist. Das sollte man immer noch mit auf den Weg geben, weil das sorgt sonst für Irritation. Und bei dem Adapalen ist es so, wie bei anderen Vitamin-A-Säure-Derivaten auch, dass das am Anfang oft dazu führt, dass die Haut sich verschlechtert. Und ich sage meinen Patienten immer, hey, wenn ihr das jetzt verwendet, dann wird es wahrscheinlich am Anfang schlimmer, aber bitte sagt er nicht, boah, was ist denn das für ein Scheiß? Der hat ja gar keine Ahnung, was er mir so aufschreibt, sondern macht weiter, weil eben diese Erstverschlechterung ganz typisch ist für diese Vitamin-A-Säure-Sachen. Da kommen so die Entzündungen sozusagen, die in der Haut schwelen, die brechen dann so durch und oft ist es in den ersten 1, 2, manchmal 3 Wochen deutlich schlimmer. Das Gute ist aber, wenn man einmal dieses Tal der Tränen sozusagen durchschritten hat, wird es besser. Die Hautveränderungen heilen ab und es kommen keine neuen nach. Und nach ein paar Monaten ist man dann im besten Fall aknefrei. Aber ganz wichtig zu wissen, es wird erstmal schlechter, bevor es besser wird.
Mhm. Heißt aber auch, wenn wir jetzt anfangen, ist es für den Sommer wahrscheinlich schon wieder besser.
Auf jeden Fall, aber du sagst es, also bis zum Sommer vergehen ja auch einige Monate und das gilt eigentlich für alle Lokaltherapien, auch für diese Fixkombination bei der Akne. Minimum 12 Wochen wirklich konsequent anwenden, bevor ich sagen kann, sie wirken ausreichend oder nicht. Das ist wirklich das A und O. Meistens, wie Felix sagt, scheitert es nicht irgendwie an dem Wirkstoff und an dem Medikament selber, sondern einfach an der Anwendung, weil die Geduld ausgeht oder weil man eben nicht vorher Bescheid wusste, dass die Haut erstmal schlechter werden soll, ja. Und neben der eigentlichen sozusagen Pickelverschlechterung kommt ja auch hinzu, dass es häufig eben die Haut austrocknet und die Haut so sehr empfindlich wird und gereizt ist. Und da hilft natürlich auch eine gute begleitende Hautpflegeroutine.
Das wäre auch gerade eben nochmal, das wäre gerade eben auch nochmal meine Frage gewesen, was ihr sagen würdet, worauf die Jugendlichen da vor allem achten sollen, weil das sind ja dann häufig dann doch irgendwie relativ aggressive Produkte, zu denen die greifen, weil sie eben denken, das würde die Akne besser machen, zumindest meiner Erfahrung nach.
Und das ist genau der Punkt, gerade wenn man eben eine hautreizende medizinische Therapie macht, ist es umso wichtiger, dass die Hautpflege drumherum mild und eben gut verträglich ist und die Haut eben schön pflegt und dass man nicht sozusagen da noch auf die Idee kommt, jetzt mache ich noch irgendwelche richtig austrocknenden Waschgele und schrubb mir da die Haut mit Peelings runter und nehme noch irgendwie eine Creme mit 3 verschiedenen Antipickelwirkstoffen, sondern wirklich mild und für empfindliche Haut gedacht. Was auch wichtig ist von der Formulierung, ist, dass man eben darauf achtet, dass die nicht mitesserfördernd ist. Ja? Und das sind häufig Cremes, die so ein bisschen leichter sind, also eher so wie eine Lotion oder ein Hydrogel und eben nicht so die ganz fettreiche, vaselineartige Nachtcreme von der Mami, weil auch da, das ist quasi wie, als würde man Frischhaltefolie über die Haut ziehen. Darunter vermehren sich dann die Keime und die Entzündung wird schlimmer. Deswegen keep it simple und keep it mild. Reinigung, zweimal am Tag, finde ich super, morgens und abends, einfach, dass man mal den ganzen, dieses ganze Sebum, den Talg, den Dreck, Make-up, Cremerückstände einmal entfernt gründlich, das ist wichtig, aber eben mild. Dann kommt die Pflegecreme, auch die mild und nicht komedogen, am liebsten ohne Duftstoffe oder irgendwelches Gedöns, was die Hautbarriere auch freut. Und die ist tatsächlich bei der Akne auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, sind so Wirkstoffe wie zum Beispiel Glycerin oder Ceramide. Da könnt ihr auch drauf achten, dass das in den Pflegecremes enthalten ist. Und last but not least natürlich noch die Sonnencreme. Einfach weil wir wissen, dass auch Sonne die UV-Strahlung, Akne und Entzündung in der Haut fördern kann. Und zum anderen die Wahrscheinlichkeit, dass da so braune Pickelmale entstehen und dann auch über Monate bleiben, viel höher ist, wenn da die Sonne die ganze Zeit drauf scheint.
Genau, das stimmt. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass die Leute, die eben anfangen, so eine Creme zu verwenden, dass die Jungs und die Mädels verstehen, dass es eine langfristige Behandlung ist. Weil es ist leider nichts, es gibt leider kein Mittel bei Akne, wo man sozusagen der Akne den Stecker ziehen kann, wo man irgendwie 2 Wochen irgendwas drauf macht und dann hat man danach nie wieder Akne, sondern alles, was wir im Prinzip zur Verfügung haben, drückt nur die Akne-Symptome sozusagen runter. Ja, sobald man aber von der Bremse runtergeht, kann es immer wieder sein, dass die Akne zurückkommt. Das bedeutet, wenn eben, ich glaube, du hattest von einem 13-jährigen Jungen gesprochen. Der 13-jährige Junge ist ja noch eine Weile in der Pubertät und die Wahrscheinlichkeit, dass der noch ziemlich lange mit diesen Pickeln zu tun hat, ist relativ groß. Das bedeutet, in dem Fall ist es wirklich ein Marathon und kein Sprint. Und da muss man einfach, ja, im Gespräch bleiben, muss man gemeinsam gucken, ist wirklich, nachdem alles abgeheilt ist, schon für eine Weile eine tägliche Behandlung noch nötig oder kann man vielleicht auch nur jeden zweiten Tag die Behandlung verwenden. Und da muss man sich so ein bisschen eingrooven und eben für jeden einzelnen Patienten die richtige Behandlung finden.
Super gute Hinweise, vielen Dank. Ich kann mich auf jeden Fall noch sehr an die ausgebleichten Flecke bei mir in der Bettwäsche erinnern. Das war definitiv auch einer der Gründe, weshalb ich glaube ich früher aufgehört habe als Jugendliche. Also genau, das finde ich auch immer sehr wichtig. Ich glaube, genau, dranbleiben und die Zeit hilft, vereint auch ein wenig heute unsere Themen. Ich bin sehr froh, dass ihr euch meinen Fragen und meinen Fällen gestellt habt und denke, da war viel Interessantes für meine Kollegen und Kolleginnen dabei. Und ja, hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ganz bestimmt, liebe Nele.
Ja, war gar nicht so schlimm, oder? Ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht, Hatti, oder?
Ja, man muss Nele sagen.
Selbstverständlich. Das ist doch ganz klar. Das wissen auch alle Herzies ja ganz genau. Und ihr auch.
Sehr, hat total Spaß gemacht, Nele. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Fand ich auch. Vielen, vielen Dank.
Danke euch, liebe Herzies, fürs Zuhören. Macht's gut und bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.